Auf Einladung des Europäischen Parlaments können Journalistinnen und Journalisten aus allen Mitgliedstaaten der EU sich regelmäßig die Arbeit der EU-Institutionen in Brüssel und Straßburg anschauen. Wir vom FRS haben diese Einladung heuer im frühen Sommer wahrgenommen und sind zu zweit gemeinsam mit anderen RegionaljournalistInnen aus Österreich nach Brüssel gereist. Das Team des EU-Parlamentsabgeordneten Hannes Heide hat für uns eine Tour zusammengestellt, bei der wir in kürzester Zeit die verschiedenen Institutionen kennenlernen durften und einen Einblick in ihre Arbeit bekommen haben. Neben Ausschusssitzungen und einer Plenarsitzung im EU-Parlament haben wir die EU-Kommission besucht und einiges über die Arbeit des Kohäsionsfonds erfahren, der unter anderem Projekte in ländlichen Regionen der EU ermöglicht. Außerdem war natürlich die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten in der EU Thema und auch die Arbeit der ständigen Vertretung Österreichs bei der EU. Ja, das klingt jetzt erst einmal viel, ist es auch, und keine Sorge, wir fangen einmal von vorne an. Eva Werlberger ist studierte Juristin und arbeitet als Assistentin des EU-Parlamentsabgeordneten Hannes Heide. Sie erklärt uns die wichtigsten Eckpfeiler der EU, Europäischer Rat, EU-Parlament und EU-Kommission.
Also die Kommission ist grundsätzlich die Hüterin der Verträge, also die kontrolliert alles. Wir haben eben 27 Kommissare und Kommissarinnen aus jedem Land. Da ist vielleicht jetzt für in Österreich am bekanntesten natürlich der österreichische Kommissar Magnus Brunner. Und die Kommission schlägt eigentlich alle Gesetze auch vor. Also sie haben dieses Recht, dass sie die Gesetze vorschlagen dürfen. Und dann kommen diese Entwürfe der Gesetze quasi von der Kommission zum Parlament und werden dann im Parlament in Fachausschüssen besprochen und ganz lange durchgekaut und bearbeitet, bis sie dann in der Vollversammlung in Straßburg abgestimmt werden. Genau. Und beim Rat ist es eventuell auf den ersten Blick auch schon ein bisschen kompliziert, weil es eben den Rat der Europäischen Union gibt, wo die für die Themen zuständigen Minister zusammentreffen. Und dann gibt es noch den Europäischen Rat, wo eben die Staatsspitzen, also bei uns der Bundeskanzler, eintreffen. Und der Rat ist eben dann auch noch spielt dann auch noch in dieser Gesetzgebung mit, indem dann die Verhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission sind. Das bedeutet, dass da dann im Endeffekt dieses Gesetz nochmal bearbeitet wird und dann zur Abstimmung kommt. Das heißt, wenn man es wirklich jetzt ganz einfach sagen kann, es gibt kein Gesetz in der Europäischen Union, wo nicht mindestens ein Österreicher oder eine Österreicherin quasi zustimmen muss. Weil bei wichtigen Gesetzen gilt in der EU immer noch das Einstimmigkeitsprinzip. Das bedeutet, wenn Österreich dann nicht zustimmt, dann wird es dieses Gesetz auch nicht geben.
Du hast bei unserer Führung gesagt, eigentlich ist der wichtigste EU-Politiker der Kanzler. Warum?
Eben, weil der Kanzler im Europäischen Rat sitzt und da dann im Endeffekt im Falle jedes Gesetz auch noch mitbestimmen kann. Und wenn da keine Zustimmung ist, dann wird es auch nicht so durchgesetzt werden.
Gehen wir einmal zur ganz praktischen Arbeit des EU-Parlaments. Was, wenn man es sich im Fernsehen ansieht, womöglich recht fad ausschaut, war vor Ort in Brüssel wirklich beeindruckend. Die Abstimmungen im Rahmen einer Plenarsitzung, die normalerweise in Straßburg abgehalten werden. So eine fand ausnahmsweise in Brüssel statt im Mai 2025 und wir waren dabei. Ja, nicht nur die massive Leistung der Dolmetscherinnen und Dolmetscher bringt zum Staunen. Sie dolmetschen nämlich simultan aus allen 24 Amtssprachen der EU in alle 24 Amtssprachen. Das heißt also zum Beispiel aus dem Finnischen ins Tschechische oder aus dem Slowakischen ins Schwedische. Das passiert zum Teil über Mittelsprachen, funktioniert aber eben, wie gesagt, für alle 24 Sprachen. Was aber besonders auffällt, ist die enorme Geschwindigkeit, in der abgestimmt wird. Alle Abgeordneten, die vor Ort mitstimmen, müssen bei einer Überschrift sofort Bescheid wissen, ob sie dafür oder dagegen sind. Und so eine Überschrift kann zum Beispiel lauten: Änderung der Verordnung 2023/956 hinsichtlich einer Vereinfachung und Stärkung des CO2-Grenzausgleichssystems A10-0085/2025 Antonio Di Caro Artikel 1 Absatz 1 Nummer 16 Buchstabe B Verordnung 2023/956 Artikel 22 Paragraf 2 Buchstabe B Änderung 10. Das klingt jetzt natürlich ziemlich kompliziert nach Bürokratie-Dschungel. Also, wie ist das möglich, dass jede und jeder der EU-Parlamentsabgeordneten überhaupt weiß, wofür oder wogegen er oder sie da abstimmt? Eva Werlberger dazu.
Da steckt ja immer ein ganzes Team dahinter. Alleine wären diese Mengen an Informationen und Daten und Abkürzungen auch gar nicht möglich, glaube ich, zu ergreifen. Und da ist es eben so wichtig, dass man in den Gruppen, die es in dem Europäischen Parlament gibt, die sogenannten Fraktionen, auch zusammenarbeitet. Es wäre für einen Abgeordneten unmöglich, die Fülle an Ausschüssen zu bearbeiten. Das bedeutet, da arbeiten die Abgeordneten der gewissen Fraktionen auch sehr eng miteinander, um sich da auszutauschen und da dann auch eine Meinung zu kriegen. Gerade in der österreichischen Delegation wird da auch ganz eng zusammengearbeitet und jeder Abgeordnete hat dann seine eigenen Kompetenzen und brieft die anderen Abgeordneten dann dazu. Weil sonst wäre es einfach unmöglich, sich bei diesen kleinen Detailfragen, die dann auch teilweise aufkommen, gut genug auszukennen, um da abstimmen zu können.
Apropos Abstimmungen, die Ergebnisse, die kann man ja dann sehen, die sind transparent und sichtbar. Also man kann von jeder Abstimmung im EU-Parlament nachvollziehen, wer wie abgestimmt hat. Warum ist das wichtig?
Das ist einfach aus Transparenzgründen extrem wichtig. Ich glaube, das schafft einfach so viel Vertrauen für die Bürgerinnen und Bürger, wenn man wirklich einfach ins Internet gehen kann und schauen kann, okay, wie haben die Abgeordneten abgestimmt? Wie hat vielleicht der Abgeordnete aus meinem Wahlkreis abgestimmt? Ich glaube, das ist einfach auch dieses Wissen für die Abgeordneten. Die Öffentlichkeit wird jetzt sehen, wie man da abstimmt. Da muss man vielleicht nochmal doppelt oder dreifach drüber nachdenken, was ist jetzt das Beste? Wie kann ich die Bevölkerung zum Beispiel jetzt als österreichische Abgeordnete aus Österreich am besten vertreten? Und gerade einfach, dass das so durchsichtig ist und jeder wirklich da dann sich informieren kann, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Das stimmt tatsächlich. Jede Abstimmung kann namentlich nachverfolgt werden. Zugegeben, man muss ein bisschen herumsuchen, aber wer in eine Suchmaschine im Internet eingibt Plenarsitzung EU-Parlament, kommt auf die Seite des EU-Parlaments und kann dort tatsächlich unter dem Punkt Abstimmungen jedes Abstimmungsergebnis abrufen. Man kann zum Beispiel auch nach Herkunftsland oder politischer Fraktion der abstimmenden Abgeordneten filtern, was ganz praktisch ist, wenn man zum Beispiel auf der Suche nach einem ganz bestimmten Ergebnis einer bestimmten Person oder einer bestimmten politischen Richtung ist. Transparenz also, ja, auf alle Fälle, aber als Bürgerin muss man schon gewillt sein, sich durch allerhand Text und Zeichen zu wühlen, um zu den Infos zu kommen, die man wirklich haben möchte. Aber sie sind jedenfalls vorhanden, man muss sie nur finden. Im vergangenen Mai haben uns Eva Werlberger und ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Team von Hannes Heide durch die verschiedenen Institutionen und Bereiche der EU geführt. Bei der Führung durchs Parlament ist ganz schön viel los. Eva Werlberger schnappt sich im Vorbeigehen einen Kalender. Auf diesem ist zu sehen, welchen Aufgaben die 720 EU-Parlamentarierinnen und Parlamentarier wann nachgehen.
Aber eben, weil wir haben ja gestern kurz auch darüber geredet, wie so ein parlamentarischer Kalender ausschaut. Und man sieht es da eigentlich eh sehr gut. Die grünen Wochen sind eben immer die Wochen, wo die Abgeordneten in den Mitgliedstaaten sind oder auf Dienstreisen. Dann diese lilanen Wochen sind Fraktionswochen. Also da kommen immer die verschiedenen Fraktionen in der Gruppe zusammen und besprechen halt die Strategien für die nächsten Debatten, was so ansteht, welche Positionen man hat. Das ist eben dann die S&D zum Beispiel, wo eben die SPÖ drinnen ist. Dann gibt es noch die Europäische Volkspartei, Renew, wo die Neos dabei sind, also eher so die liberale Fraktion. Dann die Patrioten, wo die FPÖ dabei ist. Dann gibt es noch einmal die rechtere Version von den Patrioten. Das ist das Europa der souveränen Nationen, was eigentlich einfach nur die AfD ist, weil die eben eigentlich rechte Fraktion die AfD ausgeschlossen hat, die daraufhin eben eine neue Fraktion gegründet haben. Das bedeutet eben, seit letztem Jahr gibt es zwei rechte Fraktionen. Dann gibt es noch eine sehr, sehr so erzkonservative Fraktion, die ECR heißen sie, aber da gibt es kein Pendant an österreichischer Partei dafür. Das ist zum Beispiel die Partei von der Giorgia Meloni aus Italien, die sind bei der ECR dabei. Und dann natürlich noch die Linken und die Grünen. Und da in den Wochen kommt man eben in diesen Gruppen zusammen und bespricht halt, wie man so alles in nächster Zeit angeht. Die roten Wochen sind eben Straßburg-Wochen, wo dann Vollversammlung ist und über alles abgestimmt wird und noch im Plenum diskutiert wird. Und die rosaroten Wochen sind Ausschusswochen, wo eben wie jetzt gestern man in den verschiedenen Ausschüssen zusammenkommt und alles vorbereitet. Genau, und da sieht man, das geht dann das ganze Jahr so hin. Eben im August ist einmal für 3 Wochen im Parlament auch Pause, wie in Österreich auch Sommerpause. Aber da wird dann alles im Oktober nachgeholt. Also sieht man, im Oktober haben wir auch 2-mal Straßburg-Woche, weil es natürlich 12-mal im Jahr insgesamt dann auf das kommen muss. Genau. Und so im Normalfall kommen die ganzen Abgeordneten am Montag nach Brüssel, bleiben dann bis Donnerstag am Abend und fahren dann wieder übers Wochenende in ihre Heimatländer. Und das ist auch immer ganz lustig, weil dann ist so ein bisschen am Donnerstag am Abend, wenn alle Abgeordneten das Haus verlassen haben, gehen alle auf den Platz Luxemburg, der da direkt vom Parlament ist, und dann ist so ein bisschen die Stimmung, sobald die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch und dann geht es da ganz rund eigentlich und geht man halt noch auf einen Drink und ja, das ist so ein klassische Woche im Leben eines Abgeordneten.
Weiter geht's. Wir kommen vorbei an einem riesigen Kunstwerk aus Metall, das über mehrere Stockwerke reicht.
Das ist so eine Skulptur, die ein bisschen so die Einigkeit von der EU und generell Europa widerspiegelt. Und wenn man einen kleinen Stab daran berührt und dran wackelt, wackelt dann irgendwie im Laufe der Zeit. Dann dauert es so 2-3 Minuten und dann wackelt die ganze Skulptur. Das ist ganz irgendwie cool. Jetzt kommen wir leider gerade nicht ran, deswegen können wir es nicht probieren, aber normal kann man es auch anstupsen. Und genau, soll halt so ein bisschen das zeigen, dass jedes Land in Europa miteinander verwoben ist. Und wenn irgendetwas ein Land betrifft, dann betrifft es uns alle.
Und durch einen ganz bestimmten Gang.
Diesen Übergang quasi, um wieder ins Hauptgebäude zu kommen, nenne ich immer die Männerwand, weil es sind quasi alles Porträts von den Präsidenten und den 2 Präsidentinnen des Europäischen Parlaments. Man sieht sehr, sehr viele Männer und nicht ganz so viele Frauen, aber Simone Veil, die erste weibliche Parlamentspräsidentin war auch die erste, die quasi von einem direkt gewählten Parlament die Präsidentin war, weil eben erst ab 1979 ist das Parlament zum ersten Mal direkt gewählt worden. Und da ist eben Simone Veil die erste weibliche Präsidentin gewesen. Ursula von der Leyen hört man halt ganz viel in den Nachrichten, aber eigentlich Roberta Metsola kommt da jetzt gar nicht so oft vor, wobei es ja auch eigentlich wichtig ist. Ja. Aber auch eher für repräsentative Zwecke. Ich will kurz darüber gehen, weil dann kann ich euch was zeigen.
Vorbei am sogenannten Taubenschlag, den Pigeonholes, ein riesiger Postkasten.
Pigeonholes, das sind eigentlich einfach nur die Postkasteln von den Abgeordneten. Also jeder Abgeordnete hat da so sein eigenes Postkastel. Geht man in der Früh vorbei, nimmt die ganzen Zeitungen und keine Ahnung, was man halt alles so bekommt raus.
Eva, es sind so unglaublich viele Menschen da unterwegs in diesem Parlamentsgebäude.
Ja.
Rundherum, wer sind diese Leute alle?
Also im Parlament grundsätzlich natürlich die Abgeordneten, das sind 720, das macht auch schon mal was aus. Die haben dann jeweils Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das sind im Durchschnitt circa 2 bis 3 pro Büro. Also sind wir dann auch schon bei 2000 eigentlich, die allein hier für die Abgeordneten arbeiten. Dann noch der Verwaltungsapparat, also das sind von den Fraktionen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das Gebäude instand halten, das sind IT-Abteilungen, also wirklich ganz viele Leute, die einfach schauen, dass da der Alltag so funktionieren kann, Praktikantinnen, Praktikanten und dann natürlich ganz viele auch Lobbyisten und Lobbyistinnen, die da natürlich für ihre Zwecke die Abgeordneten treffen und ihre Wünsche vorbringen können. Das sind Stakeholder, das sind Organisationen, genau, die natürlich aber wichtig alle im Transparenzregister eingetragen sein müssen. Also die müssen da ihre Nummer haben, damit die Abgeordneten dann im Nachhinein in dieses Register eintragen können, wen sie getroffen haben, weil Abgeordnete müssen wirklich jedes Treffen, das sie haben, egal mit wem, in dieses Register eintragen, damit es komplett nachvollziehbar ist. Das kann auch wirklich jeder Transparenzregister, EU-Parlament eingeben im Internet und dann kann man sehen, wen die Abgeordneten treffen und was sie machen.
Und wieder ein Hinweis in Sachen Transparenz. Nicht nur das von Eva Werlberger erwähnte Transparenzregister ist eine Möglichkeit, die Arbeit der EU-ParlamentarierInnen nachzuvollziehen. Auch sämtliche Ausschusssitzungen können online auf Video nachverfolgt werden im Multimedia Center des Europäischen Parlaments. In einer Sitzung des Kultausschusses, das ist der Ausschuss für Kultur und Bildung, dem auch Hannes Heide angehört, waren wir im Rahmen unserer Reise dabei. Empowering Creators in the Age of AI war der Titel der Sitzung und man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da nur EU-PolitikerInnen sitzen und sich überlegen, wie das wohl für Künstlerinnen und Künstler ist, im Zeitalter der KI kreativ zu arbeiten. Vor den Abgeordneten sitzen nämlich auch Menschen, die man da vielleicht gar nicht vermuten würde.
Good afternoon. Thank you very much for inviting me to this hearing of Empowering Creators in the Age of AI. I have always admired Europe's support for culture. I know that this committee.
Ja, das ist Björn Ulvaeus, den viele Menschen als ein Viertel der weltbekannten schwedischen Kult-Pop-Band ABBA kennen. Er spricht an diesem Tag im EU-Parlament vor dem Kultausschuss über die Wichtigkeit, KI-Richtlinien zu entwickeln, ohne die explosionsartige Kreativität, die damit einhergehen kann, zu beschneiden. Außerdem spricht eine französische Universitätsprofessorin vor dem Ausschuss, Alexandra Bonsamou, die Spezialistin für geistiges Eigentum und digitales Recht ist, sowie eine Künstlerin, Ivona Tautkute-Rustecker.
We need to ask which AI trained on what data. Transparency is crucial. Artists and creators need the right to opt out of having their data used for training without consent.
Die Künstlerin plädiert vor dem EU-Ausschuss dafür, in KI-Systeme Transparenz als Grundlage einzubauen. Und sie betont, dass es für die EU besonders wichtig ist, zu überlegen, wie die Datensätze ausschauen, mit denen eine KI trainiert wird. Außerdem findet sie, dass KünstlerInnen selbst ermächtigt werden sollen, sich KI anzueignen und zu benutzen. Und sie bringt ein Beispiel aus ihrer künstlerischen Praxis. Ivona Taut-Kute-Rosteka hat einer künstlichen Intelligenz beigebracht, zu vergessen, ganz wie es das menschliche Gehirn macht.
A kind of programmed forgetting. This mimics human memory, which is imperfect and fragmented.
EU-Parlamentsarbeit ist also nicht nur trockene, fade Materie, die durchgekaut wird. Hier werden Leute eingeladen, die aus der Praxis und aus der Forschung kommen, um die ParlamentarierInnen, die ja naturgemäß nicht über alles Bescheid wissen können, zu informieren und ihnen Perspektiven zu eröffnen. Zurück zu Eva Werlberger. Die studierte Juristin, die seit 2024 bei Hannes Heide arbeitet, ist bei unserer Brüsselreise nicht nur eine geduldige Begleitung durch alle Sicherheitskontrollen, und es gibt wirklich viele, sondern sie steht auch für alle Fragen zur Verfügung. Wir haben natürlich auch mit ihr persönlich gesprochen. Wie findet sie Brüssel und was sind eigentlich ihre Aufgabengebiete als Assistentin eines EU-Parlamentariers?
Also es ist total vielfältig. Es fängt an von natürlich mit meinem juristischen Background, inhaltliche Arbeiten. Das heißt, du ganz viel vorbereiten für den Abgeordneten, schreib Briefings, hilf ihm in der Ausschussarbeit, hilf ihm Abänderungsanträge zu erstellen. Und recherchiere ganz viel und schreibe Sachen zusammen. Und das ist so der eine Teil, der große Pfeiler meiner Arbeit. Und der andere Teil ist wirklich ein bisschen alles, was halt so im Alltag auf den Abgeordneten zukommt. Also ich koordiniere seine Treffen, ich mache die ganzen Termine mit ihm mit, gehe da auch mit, mache also ganz viel auch Administratives. Und dann natürlich auch die Kommunikation, also von Social Media und Pressebriefings. Eigentlich alles mit dabei. Kein Tag ist gleich, jeder Tag ist ganz anders. Und man muss einfach schauen, alles, was den Abgeordneten betrifft, kommt auch zu uns. Und dann schauen wir, dass wir das einfach managen können gemeinsam.
Du hast jetzt schon gesagt, du hast einen juristischen Background. Wir haben jetzt in diesen 2,5 Tagen Brüssel sehr viele Menschen kennengelernt, die juristischen Background haben. Hat man es hier im EU-Parlament hauptsächlich mit Menschen zu tun, die so einen juristischen Background haben?
Also ich würde eher sagen, also es sind ganz viele Leute von ganz verschiedenen Hintergründen da unterwegs. Also natürlich hat man einige mit einem juristischen Hintergrund, einfach weil man es natürlich da in der Gesetzesarbeit braucht und es natürlich auch ein totaler Vorteil ist, wenn man sich da auskennt, gerade mit der juristischen Sprache. Aber es sind auch wirklich ganz, ganz viele Leute mit Politikwissenschaften. Es gibt inzwischen ja auch schon wirklich sehr, sehr viele auch European Studies oder europaspezifische Ausbildungen. Da findet man natürlich auch viele Leute. Und dann natürlich auch ganz viele aus eben dem Kommunikationssektor. Und weil wirklich in der EU ja alles gebraucht wird, auch von ganz verschiedenen Sachen, also sei es Medizin und Naturwissenschaften. Also es ist wirklich jeder Person, blöd gesagt, könnte eine Stelle finden. Und das braucht es auch, weil genau davon lebt es ja auch, dass man so viele verschiedene Leute zusammenbringt. Und deswegen ist es eigentlich gut, so divers wie möglich aufgestellt zu sein, weil dann kann man alles abdecken.
Was aber schon auffällt, ist, dass sehr akademisch ist. Also wir haben ja auch ein Treffen bei der Ständigen Vertretung gehabt und da haben wir darüber diskutiert, wie man Inhalte, Gesetzestexte, Abänderungsanträge etc. vereinfachen kann, sodass es ja auch für weite Teile der Bevölkerung verständlich wird und nicht nur Menschen, die mit juristischen Texten vertraut sind. Wie siehst du das? Braucht es da mehr Niederschwelligkeit?
Ja, definitiv. Also das Wichtigste ist, und es ist ja eigentlich auch ein Grundprinzip der Europäischen Union, dass alle Texte und alle Gesetze für alle Menschen in der EU verständlich sein sollen und ergreifbar sein sollen. Und ich denke auch, dass das für uns als Abgeordnetenbüros eine riesengroße Aufgabe ist, das, was hier passiert, auch einfach verständlich und sei es auch einfach, auch dann im Land zu kommunizieren. Deshalb auf jeden Fall, das muss für jeden klar sein, verständlich sein. Auch wenn es manchmal kompliziert ist, dann muss man es halt nehmen und ein bisschen runterbrechen und dass das einfach jeder wirklich auch mitbekommen kann.
Aber wie kann das gelingen?
Ich denke, bei uns ist es ganz viel eben auf Social-Media-Ebene, wie erreicht man die Leute, einfach wirklich diese Materien zu nehmen, runterzubrechen und dann zu kommunizieren. Ist keine leichte Aufgabe, aber es ist ganz wichtig und es ist auch uns sehr, sehr wichtig in der Delegation und auch für Hannes Heide eben brutal wichtig. Und auch wenn es ist, dass man am Wochenende mal ins Stammbeißel geht und dort sich austauscht mit den Menschen, aber so niederschwellig muss es auch sein, also ganz klar.
Du hast schon kurz ein bisschen deinen Arbeitsalltag skizziert, der sehr durchgemischt ist. Was braucht man denn für Fähigkeiten, wenn man so eine Arbeit übernimmt, wenn man im EU-Parlament arbeitet und zum Beispiel einen Parlamentarier, eine Parlamentarierin unterstützt?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, Teamfähigkeit. Also wir haben ja alle unsere Teams und dass man da einfach gut koordiniert miteinander arbeiten kann. Gleichzeitig muss man, glaube ich, schon noch ein bisschen offen sein, ein bisschen auf Leute zugehen können, weil eben gerade dieser Austausch so wichtig ist. Und einfach, ich denke, natürlich sehr europäisch eingestellt sein. Man muss es mögen, in so einem internationalen Kontext arbeiten zu können. Natürlich muss man auch bis zu einem gewissen Grad einen Bürojob mögen müssen, weil wir natürlich auch ganz viel vor dem Bildschirm sitzen und vor uns hintippen. Und gleichzeitig, glaube ich, auch ein bisschen flexibel sein. Also eben unser Hauptstandort ist ja Brüssel und natürlich muss man dann auch seinen Lebensmittelpunkt hierher versetzen. Und das muss man natürlich auch mögen.
Ja, wie gefällt dir denn Brüssel? Es ist ja dieses ganze EU-Parlament, EU-Kommission, Rat. Das ist ja ein bisschen so wie eine Welt in einer Welt, eine Stadt in einer Stadt.
Also mir gefällt es total gut, einfach weil ich diesen Austausch mit allen möglichen Leuten total genieße und natürlich Brüssel als große Stadt auch kulturell sehr viel zu bieten hat. Aber es ist natürlich auch diese bisschen Parallelwelt, bekommt man natürlich auch mit, gerade wenn man halt viel hört, dass wieder irgendwelche Schießereien in den Randbezirken von Brüssel sind, ist es natürlich schon auch so, dass man, ich würde sagen, man merkt schon, dass man als EU-Mitarbeiterin in einer eben anderen Realität auch oft lebt wie andere Menschen da in Brüssel. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu reflektieren, dass wir halt auch herkommen aus anderen Ländern und das auch also wertzuschätzen, dass wir daherkommen dürfen. Und es, glaube ich, gibt Brüssel auch eine große, große Herausforderung, das auch zu vereinbaren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch manchmal dann ein bisschen nicht so positiv, wird es aufgenommen. Aber grundsätzlich als Stadt finde ich das eigentlich sehr schön und eben es ist immer was los, man kann viel erleben. Aber es ist auch natürlich, wenn man in dieser EU-Bubble lebt, sehr schwierig rauszukommen und sehr schwierig auch zum Beispiel belgische Menschen zu treffen. Es ist wirklich, man versucht es, aber man bleibt dann doch oft irgendwie hängen und auch von der anderen Seite ist es natürlich oft dann, dass nicht das größte Interesse ist, mit uns Expats sich anzufreunden oder da groß den Austausch zu suchen, weil die meisten dann doch nach ein paar Jahren auch wieder zurück in ihre Heimatländer gehen.
Wir haben schon viele parlamentarische AssistentInnen und MitarbeiterInnen von den verschiedenen Parlamentsabgeordneten gesehen, getroffen, kennengelernt, im Vorbeigehen. Was mir aufgefallen ist, es sind sehr viele junge Menschen dabei. Glaubst du, sind junge Menschen gut repräsentiert in der EU? Glaubst du, gibt es da irgendwie große Unterschiede zu zum Beispiel, wenn wir an den österreichischen Nationalrat denken und so weiter? Oder gibt es vielleicht auch, sind die Entscheidungsträger ältere Leute und die zuarbeiten, sind junge Leute? Wie ist das so?
Also für mich gibt es immer Ausbaufähigkeit für junge Menschen in Entscheidungspositionen. Ich denke, dass es hier von den MitarbeiterInnen eben so viele junge Leute sind, weil man natürlich eine gewisse Flexibilität einfach braucht. Und das haben halt junge Menschen oft nach dem Studium, dann gern mal ins Ausland gehen, sich mit diesem internationalen Kontext auseinandersetzen. Und eben, es ist einfach ein Job, der oft sehr schwer vorhersehbar ist, wie lange die Arbeitszeiten wirklich sind. Man muss schon viel auch geben. Und gleichzeitig sind es eben, also finde ich bei den Abgeordneten zum Beispiel, müssten schon viel mehr junge Menschen auch noch in die Position kommen. Aber ich glaube auch, dass es schon, also ich kenne auch einige junge Abgeordnete hier und es sind wirklich auch einige dabei und da ist schon, kommt mir vor, ein bisschen eine Veränderung. Also es, man merkt es schon, dass es sich dahin eher verändert, dass auch junge Menschen mehr zu sagen haben. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Entwicklung. Und gerade jetzt auch mit dem neuen Kommissar für Jugend- und Kulturagenten, dem Herrn Mikalev aus Malta, ist er auch, glaube ich, eine gute Person in der Verantwortung. Und ich denke aber, es ist gleichzeitig total wichtig, junge Menschen zu motivieren, sowas zu machen und sich auch zu engagieren, weil es sind einfach die wertvollsten Inhalte, die da kommen und die man dann auch einarbeiten kann. Und es ist jetzt gerade auch eine Initiative, einen EU-Youth-Check einzuführen, wo wirklich junge Menschen aus allen Mitgliedsländern alle Gesetze, die die EU quasi verabschiedet, davor zu kommentieren und zu sagen, was denken junge Menschen darüber, ein bisschen wie die Bundesjugendvertretung in Österreich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt. Und das aber auch so wenig elitär oder akademisch aufzuziehen, sondern wirklich eine breite Masse an jungen Menschen da zu finden, aus wirklich allen, von allen Hintergründen und aus allen Ländern und aus allen Backgrounds, ja.
Zuletzt hat Eva Werlberger den Youth Check der EU angesprochen. Diese Initiative versucht, in verschiedenen Projekten jungen Menschen Mitsprache zu erleichtern bzw. eben ihre Beteiligung zu forcieren, indem sie sich zu Vorhaben der EU äußern können. Für alle Menschen, egal wie jung oder alt, ist das zum Beispiel auf der Plattform Have Your Say möglich, also zu Deutsch reden Sie mit bzw. Ihre Meinung zählt. Dort können BürgerInnen zu neuen Entscheidungen, die in der EU-Kommission anstehen, ihren Senf dazugeben. Aktuell ist zum Beispiel eine Initiative in Diskussion, die die Überarbeitung der EU-Tierschutzvorschriften vorhat. Tierschutzstandards sollen besser angeglichen werden und es handelt sich um einen Vorschlag für eine Verordnung. Gar nicht so einfach zu verstehen, es gibt nämlich verschiedene Arten von sogenannten Rechtsvorschriften innerhalb der EU. Manche sind verbindlich, andere nicht, manche gelten für alle EU-Länder, andere nicht. Eine Verordnung ist verbindlich und gilt für alle EU-Länder, die müssen also alle umsetzen, wenn sie beschlossen ist. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist der einheitliche Ansatz in puncto Roaming-Gebühren, der den meisten Leuten ein Begriff ist, spätestens seitdem die hohen Handyrechnungen nach den Urlaubs-SMS ausgeblieben sind. Ja, und wo waren wir jetzt noch einmal? So schnell kann es gehen, wenn man sich mit der EU und ihren Rechtsakten beschäftigt. Es sind ja auch komplexe Themen und sehr unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse und Meinungen, die da zusammenkommen. Diese Sendung heißt immer noch Radio Libre Regional und das soll auch der Abschluss dieses etwas anderen Reiseberichts werden, nämlich die Regionen. Bei unserer Reise nach Brüssel haben wir auch mehr über den Kohäsionsfonds erfahren, und zwar vom zuständigen Sprecher der EU-Kommission, Maciej Berestecki. Der Kohäsionsfonds ist, ganz grob ausgedrückt, dafür zuständig, Geld in die ländlichen Regionen der EU-Mitgliedstaaten zu bringen, um dort Entwicklung voranzutreiben. Wir haben mal einen Blick auf die öffentlich zugängliche interaktive Karte von Cohesio geworfen, die anzeigt, in welchen Projekten EU-Gelder stecken, und haben ganz weit ins Salzkammergut gezoomt. Und siehe da, es sind ganz schön viele in verschiedenen Größenordnungen, vom Bewegungsplatz Gschwand in Gmunden bis hin zu einer Anlage für die Verwertung von Abwärme eines großen Betriebs im Bezirk Vöcklabruck. Ja, und was sagt Eva Werlberger dazu? Wie viel EU kommt in die Regionen?
Also ich glaube schon, dass die wichtigsten Projekte für mich, die im Regionalentwicklungsausschuss arbeitet, sind schon die, die wirklich in den Ländern ankommen. Also einfach wie viele Projekte EU finanziert werden. In jeder Gemeinde wird man irgendetwas finden, was von der EU zumindest kofinanziert wird. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass das bei den Menschen ankommt, wie viel jeder und jede Einzelne wirklich davon profitiert. Und der Gedanke der EU als Zusammenhalt und Zusammenarbeit von diesen ganzen Dingen, die wir bis jetzt schon geschafft haben und tagtäglich profitieren, sei es auch, dass man einfach über die Grenzen gehen kann, Roaming, kein Internet mehr bezahlen muss, wenn man über die Grenze fährt. Und das sind einfach so tagtägliche Entscheidungen, die vielleicht auch den einzelnen Personen gar nicht mehr so auffallen, aber es sind alles Errungenschaften von der EU und auch in den letzten Jahren wird da halt ständig daran gearbeitet, dass es einfach für die Menschen ein gleichberechtigteres, faires Leben gibt. Und ich glaube, das muss man wirklich kommunizieren und sagen, hey, jeder Einzelne von uns profitiert von der EU und kann da wirklich so viel Nutzen daraus ziehen.
Für Redaktion und Gestaltung dieser Sendung verantwortlich Magdalena Stammler, die sich am Mikrofon verabschiedet. Bis zum nächsten Mal bei Radio Libre Regional.